Henning Graves schrak aus dem Schlaf. Sein Herz raste, als hätte er gerade einen Marathon hinter sich. Schweiß klebte auf seiner Stirn und seine Hände zitterten leicht, während er das zerknitterte Laken fest umklammerte. Es war wieder passiert. Die Albträume, diese gnadenlosen Besucher der Nacht, hatten erneut ihren Weg in sein Bewusstsein gefunden. Seit Jahren schon versuchte Henning, sie tief in den Abgrund seines Unterbewusstseins zu verbannen. Er redete sich ein, dass sie nicht real seien, dass sie bloß ein Spiel seiner überreizten Fantasie darstellten. Doch mit jedem Erwachen, mit jedem jähen Zurückreißen in die Wirklichkeit, blieb das Gefühl, dass diese Träume mehr waren, als wollten sie ihm etwas mitteilen, etwas, das er nicht begreifen wollte. Er setzte sich auf, rieb sich die Augen und murmelte: »Nicht schon wieder.« Seine Stimme war rau und gebrochen, als hätte er tagelang nicht gesprochen. Henning wusste, dass er nicht der Einzige war, der solche Nächte erlebte. Jeder Mensch träumte, manche erinnerten sich, manche nicht. Doch während die meisten Menschen am Morgen erleichtert aufwachten und die Schatten der Nacht vergaßen, hafteten seine Träume an ihm wie giftige Dornen. Sie ließen ihn nicht los, selbst nicht im helllichten Tageslicht. Er dachte an diese seltsame Faszination von Träumen. Sie konnten uns Gefühle schenken, die im Wachzustand unerreichbar wirkten: Liebe, Euphorie, tiefe Trauer oder unbändige Wut. Manchmal glichen sie flüchtigen Momenten, die man beim Aufwachen verloren glaubte, die aber wie ein unsichtbarer Faden durch den Tag zogen. Henning hatte oft darüber nachgedacht, ob Träume nicht das wahre Gesicht seiner Seele zeigten, jenes Gesicht, das er im Alltag nicht sehen wollte. Doch was ihm die Nacht brachte, war nichts, was er ertragen konnte. Es waren keine unschuldigen Bilder oder seltsame Begegnungen, es waren Abgründe, Szenen voller Dunkelheit, Stimmen, die ihn verhöhnten, und Augen, die ihn aus dem Schatten heraus beobachteten. Es war, als ob etwas in ihm lebte, das nur in der Nacht die Ketten sprengen konnte. Mit schweren Schritten erhob er sich aus dem Bett. Seine Knie fühlten sich schwach an, als hätten sie das Gewicht der Nacht noch nicht losgelassen. Er tastete nach dem Lichtschalter an der Wand, doch das kleine Zimmer wurde bereits von einer Lampe erhellt, die er am Abend angelassen hatte. Trotzdem drückte er den Schalter, als wolle er sich vergewissern, dass das Licht, das ihn umgab, auch wirklich real war. »Gott, ich fühle mich krank«, flüsterte er. Aber es war kein körperliches Leiden. Kein Arzt der Welt konnte dieses Gefühl behandeln, dieses widerwärtige Ziehen in seiner Brust, als würde etwas in ihm wohnen, das nicht zu ihm gehörte. Es war ein innerer Kampf, ein ständiger Krieg, den er gegen sich selbst führte. Er taumelte in die kleine Küche, stellte eine Pfanne auf den Herd und schlug ein Ei hinein. Während es in der Hitze zischte, bereitete er sich Kaffee zu. Der bittere Geruch breitete sich in der Luft aus und schenkte ihm für einen kurzen Moment das Gefühl von Normalität. Er setzte sich an den kleinen Holztisch, griff nach der Zeitung und ließ seinen Blick durch das große Fenster wandern. Draußen tobte ein sanfter Sturm. Regen prasselte gegen die Scheiben und der Wind bog die Äste der alten Bäume, die das Haus umgaben. Henning liebte Stürme. Sie gaben ihm das Gefühl, nicht der Einzige zu sein, der im Chaos lebte. Draußen tobte die Natur, drinnen tobte sein Verstand. Es war, als spräche das Wetter dieselbe Sprache wie er. Er schlug die Zeitung auf und nippte an seinem Kaffee. Die Hitze brannte angenehm in seinen Nasenflügeln. Dann fiel sein Blick auf die Schlagzeile: »Leiche im Bahntunnel gefunden, Polizei rätselt.« Henning starrte auf die Buchstaben, unfähig, den Blick abzuwenden. Sein Magen zog sich zusammen, ein Gefühl kalter Beklemmung kroch durch seine Adern. »Nein, nicht das.« Seine Hände begannen unkontrolliert zu zittern. Erinnerungen, die er jahrelang verdrängt hatte, flackerten auf wie unheilvolle Funken in einem dunklen Raum. Schnell blätterte er weiter. Katzenadoption. Ein belangloser Artikel. Genau das, was er brauchte. Doch die Buchstaben der Schlagzeile brannten sich in sein Gedächtnis, als stünden sie dort unauslöschlich eingebrannt. Warum muss die Realität so grausam sein? Murmelte er, während er das Ei vom Herd nahm und auf seinen Teller legte. Warum immer Tod und Leid, wenn es auch... Er stockte. Er wusste nicht, wie er den Satz beenden sollte. Frieden? Glück? Diese Dinge schienen ihm unerreichbar. Er aß mechanisch, während er den Regen beobachtete. Für einen Moment schien alles in Ordnung. Frühstück, Kaffee, das beruhigende Trommeln der Tropfen. Doch unter der Oberfläche seiner Gedanken nagte die Dunkelheit. Er wusste, dass die Nacht zurückkehren würde, dass die Albträume wieder über ihn herfallen würden. Und doch regte sich in ihm eine seltsame Hoffnung. Vielleicht konnte er die Kontrolle erlangen. Vielleicht gab es einen Weg, die Schatten zu zähmen. Träume waren schließlich nicht nur ein Fluch, sie waren auch ein Schlüssel. Ein Schlüssel zu etwas Tieferem, etwas, das er noch nicht verstand. Henning atmete tief durch und starrte hinaus in den Regen. Der Morgen hatte ihn wieder in die Welt zurückgeholt, aber er wusste, die Nacht wartete schon auf ihn und sie würde gnadenlos sein. Der Regen hatte nicht nachgelassen. Die Tropfen schlugen in gleichmäßigem Rhythmus gegen das Glas der Fensterfront, als wollten sie eine alte, unheilvolle Melodie spielen. Henning saß immer noch am Küchentisch, den Löffel in seiner Kaffeetasse drehend. Der dunkle, bittere Geruch war mittlerweile abgestanden und die Temperatur des Getränks hatte sich auf lauwarm abgekühlt. Doch er rührte weiter, mechanisch, als hinge sein Leben an dieser Bewegung. Vor ihm lag die Zeitung, aufgeschlagen, aber achtlos beiseite geschoben. Der Artikel über die gefundene Leiche ließ ihn nicht los. Er hatte den Text nur überflogen, aber die wenigen Worte genügten. Leiche im Bahntunnel. Polizei rätselt. Es waren einfache, nüchterne Worte. Doch in Hennings Kopf wuchs daraus ein Bild. Greller und lebendiger als jede Schlagzeile es hätte sein dürfen. Er sah die Dunkelheit eines feuchten Tunnels, das Licht einer Taschenlampe, das über reglose Beine glitt, und die starren Augen, die ins Nichts blickten. Er zwang sich, die Zeitung umzuschlagen. Die nächste Seite zeigte harmlose Meldungen. Ein Artikel über einen bevorstehenden Flohmarkt, ein Bericht über eine alte Frau, die ihren 100. Geburtstag feierte. Und eine Anzeige für die Vermittlung kleiner Kätzchen, niedlich lächelnde Gesichter von flauschigen Fellknäueln. »So ist das also«, murmelte Henning. »Leben und Tod nebeneinander. Katzenbabys und eine Leiche im Tunnel, als wäre alles gleichgültig, Teil desselben absurden Spiels.« Er starrte auf den Teller, auf dem nur noch Krümel vom Ei lagen. Sein Appetit war verschwunden. Stattdessen breitete sich wieder dieses Gefühl aus, eine dumpfe, schwer greifbare Übelkeit, die nicht aus dem Magen, sondern aus der Seele kam. »Warum immer das Dunkle?« flüsterte er. »Warum müssen wir das immer sehen? Warum kann es nicht einfach friedlich sein?« Der Sturm draußen schien ihm zu antworten. Ein Donnerschlag rollte durch die Ferne, dumpf, aber unüberhörbar. Der Wind ließ die alten Fensterrahmen knarren, und für einen Moment war es, als ob das Haus selbst unter Druck stand, als ob die Wände nicht stark genug waren, um den Ansturm der Welt da draußen zurückzuhalten. Henning legte die Zeitung weg und griff nach seinem Handy. Vielleicht konnte er sich ablenken, vielleicht würde ein Blick ins Internet die bedrückenden Gedanken vertreiben. Schnell tippte er sich durch belanglose Artikel, las kurze Nachrichten, scrollte durch Kommentare fremder Menschen. Doch selbst dort krochen die Schatten hervor, Meldungen über Einbrüche, über Unfälle, über Kriege. Er drückte das Display aus und legte das Gerät neben die Zeitung. »Es gibt keinen Ausweg, oder?« Seine Stimme hallte leise in der kleinen Küche. Er stand auf und trat an das große Fenster. Der Regen rann in dünnen Bahnen das Glas hinab, und jenseits des Gartens konnte er den Wald erkennen, der sich wie eine schwarze Wand erhob. Zwischen den Bäumen hing Nebel, dick und unbeweglich. Es war ein Bild wie aus einem Albtraum. Dabei stand er hellwach in seiner Küche. Henning presste die Stirn gegen die kalte Scheibe. Sein Atem ließ kleine Wolken entstehen, die sofort wieder verschwanden. Vielleicht ist es das, dachte er. Vielleicht ist das Leben nichts anderes als ein Traum, ein schlechter Traum, aus dem man nicht aufwachen kann. Ein Geräusch riss ihn aus den Gedanken. Ein dumpfes Klopfen, kaum hörbar, aber deutlich genug. Er fuhr herum, sein Herzschlag raste. Es kam aus dem Haus irgendwo im Flur. Er hielt den Atem an, wartete. Nichts. Nur der Regen, nur der Sturm. Einbildung, murmelte er. Nur Einbildung. Doch sein Magen krampfte sich zusammen und er konnte den Verdacht nicht abschütteln, dass er nicht allein war. Mit zögernden Schritten ging er in den Flur. Alles war still. Die Lampe an der Decke flackerte kurz, dann brannte sie wieder konstant. Henning schüttelte den Kopf, als wolle er den Gedanken verjagen. Zurück in der Küche atmete er tief durch. Er setzte sich erneut an den Tisch, zwang sich, ruhig zu bleiben. Die rationalen Gedanken meldeten sich zurück. Natürlich war niemand im Haus. Natürlich hatte er sich das Klopfen nur eingebildet, eine Mischung aus Sturmgeräuschen und seiner überreizten Fantasie. »Ich muss das ändern«, sagte er zu sich selbst. »Ich kann nicht jeden Tag so verbringen. Ich brauche Kontrolle.« Er dachte an die letzte Nacht, an das Gefühl, hilflos ausgeliefert zu sein, an die Schatten, die ihn in seinen Träumen gejagt hatten. Vielleicht war es an der Zeit, sich diesen Dingen zu stellen. Vielleicht konnte er lernen, das Chaos der Nacht zu beherrschen. Der Regen prasselte weiter, und irgendwo im Hintergrund grollte erneut der Donner. Doch in Hennings Augen begann ein anderer Glanz aufzuleuchten, eine Spur von Entschlossenheit, die er lange nicht gespürt hatte. Die Zeitung lag noch immer aufgeschlagen auf dem Tisch. Die Schlagzeile über die Leiche im Tunnel starrte ihn an wie ein unausweichliches Omen. Er versuchte, sie zu ignorieren, doch in seinem Innern wusste er, der Tod war kein Fremder. Er hatte ihn schon einmal gesehen. Und egal wie sehr er sich auch ablenken wollte, die Vergangenheit würde zurückkehren. In seinen Träumen, in seinen Nächten. Henning saß auf dem alten Sofa, das schon bessere Tage gesehen hatte. Das Polster war durchgesessen, die Stoffoberfläche an den Armlehnen leicht ausgefranst. Der Fernseher lief im Hintergrund, ein belangloser Film auf Netflix, den er nicht einmal bewusst auswählte. Er starrte nur auf die flackernden Bilder, ohne etwas davon wahrzunehmen. Sein Kopf war gefüllt mit Gedanken, die wie ein Schwarm von Krähen kreisten und keinen klaren Satz mehr zuließen. Die Zeitung lag noch immer auf dem Küchentisch. Er hatte sie nicht weggeräumt. Es war, als ob die Schlagzeile ihn noch immer verfolgte, auch wenn er sich in ein anderes Zimmer geflüchtet hatte. Er wusste, dass er dem nicht entkommen konnte, weder dem Text noch den Erinnerungen, die er ungewollt geweckt hatte. »Es reicht«, murmelte er. »Ich muss einen Weg finden.« Seit Jahren war er Gefangener seiner Albträume, jede Nacht dieselbe Spirale aus Angst und Schuld. Doch heute, während draußen der Regen unermüdlich gegen die Scheiben prasselte, formte sich in ihm ein Entschluss, er würde Kontrolle erlangen. Wenn die Nacht ihn nicht in Ruhe ließ, dann würde er die Nacht selbst zähmen. Er griff nach dem Laptop, der auf dem Couchtisch lag. Mit einem leisen Surren erwachte das Gerät zum Leben. Der Bildschirm tauchte sein Gesicht in ein kaltes, blaues Licht. Hennings Finger zögerten nur einen Moment, dann tippte er die ersten Suchbegriffe ein. Albträume bekämpfen, Träume kontrollieren, luzides Träumen. Seite um Seite öffnete sich vor ihm, voll von Ratschlägen, die teils banal, teils beinahe esoterisch wirkten. Er las von Tagebüchern, in denen man seine Träume notieren sollte, von kleinen Realitätsprüfungen im Alltag, etwa die Frage, ob man gerade träume oder wach sei. Manche Tipps wirkten harmlos, andere lächerlich. Doch dann stieß er auf ein Wort, das ihm sofort ins Auge sprang. Willed. Wake-induced lucid dream. Er klickte auf den Artikel und seine Augen weiteten sich. Es klang beinahe zu einfach. Man sollte nur etwa 2 Stunden vor der üblichen Weckzeit aufstehen, kurz wach bleiben und sich dann mit wachem Geist wieder in den Schlaf fallen lassen, während der Körper in die Tiefe der Erholung glitt. Der Geist blieb klar, die Schwelle zwischen Realität und Traum offen. Henning lehnte sich zurück. Direkter Zugang zur Traumwelt. Der Gedanke faszinierte ihn. Wenn er es schaffte, bewusst in seine Träume einzutreten, konnte er sie vielleicht auch lenken. Er könnte den Albträumen entgegentreten, könnte bestimmen, wohin sie ihn führten. Doch eine Warnung stach ihm sofort ins Auge. Als Nebenwirkung nannten die Seiten einen Zustand, den viele Menschen fürchteten: Schlafparalyse. Henning hatte bereits davon gehört. Ein Zustand, in dem der Körper gelähmt war, während der Geist wach blieb. Menschen berichteten von unheimlichen Gestalten, die in den Schatten lauerten, von Stimmen, die flüsterten und von der erdrückenden Last, die auf ihrer Brust lag. Nichts Neues, dachte Henning bitter. Das habe ich jede Nacht. Er las weiter, vertiefte sich in Erfahrungsberichte. Manche klangen positiv, euphorisch fast, als sei die Fähigkeit, Träume bewusst zu steuern, eine Art Befreiung. Andere beschrieben die Abgründe, die sich auftun konnten, wenn man nicht bereit war, sich seinen innersten Ängsten zu stellen. Die Worte schienen für Henning geschrieben zu sein. Je mehr er las, desto stärker wurde die Überzeugung, dass dies sein Weg war. Es war keine Flucht, nicht mehr. Es war ein Angriff, ein Gegenangriff gegen das, was ihn Nacht für Nacht quälte. Er klappte den Laptop zu. Das Klicken hallte im stillen Raum wieder. Dann rieb er sich die Schläfen. Sein Kopf brummte, als hätte er stundenlang versucht, ein Rätsel zu lösen. »Ich werde es tun«, flüsterte er. »Ich werde die Kontrolle übernehmen.« Draußen heulte der Wind auf, peitschte den Regen gegen das Glas, als wolle er ihm widersprechen. Henning stand auf, trat ans Fenster und blickte hinaus. Der Wald war kaum noch zu erkennen, nur eine schwarze Silhouette, vom Sturm verzerrt. »Ihr könnt mich nicht ewig plagen«, sagte er leise, als würde er zu den Schatten draußen sprechen. »Ich werde euch im Traum begegnen. Und diesmal entscheide ich, wie es endet.« Er wandte sich ab, ging ins Schlafzimmer und setzte sich auf die Bettkante. Die Uhr auf dem Nachttisch zeigte kurz nach 20 Uhr. Wenn er um Mitternacht schlafen ging und um 4 Uhr aufstand, konnte er den Versuch wagen. Noch nie hatte er sich so sehr auf die Nacht gefreut und gleichzeitig so sehr gefürchtet. Henning atmete tief durch. In seinem Inneren war da noch dieser nagende Zweifel. Was, wenn er etwas heraufbeschwor, das er nicht mehr kontrollieren konnte? Doch die Alternative war, für immer Gefangener seiner Albträume zu bleiben. Er stand auf, schaltete das Licht aus und ließ den Raum in Dunkelheit zurück. Der Entschluss war gefallen. Das Projekt hatte begonnen. Project Wild. Der Abend senkte sich über das Haus, während der Regen nachließ und die Dunkelheit das Land verschluckte. Henning saß auf der Bettkante und starrte an die Decke. Die Uhr auf dem Nachttisch tickte unaufhörlich. Ein gleichmäßiger Puls, der ihn daran erinnerte, dass die Zeit unaufhaltsam voranschritt. Noch wenige Stunden, dann würde er den Versuch wagen. Er hatte alles vorbereitet. Das Schlafzimmer aufgeräumt, das Bett frisch bezogen, die Fenster geschlossen, damit kein Wind ihn störte. Eine schwache Lampe auf dem Nachttisch tauchte den Raum in ein warmes, trügerisches Licht. Alles wirkte gewöhnlich, fast beruhigend. Doch in Hennings Brust schlug ein Herz voller Unruhe. »Nur einschlafen«, murmelte er, »und diesmal nicht loslassen.« Er legte sich hin, die Decke bis zur Brust gezogen, die Hände gefaltet, als wolle er ein Gebet sprechen. Doch es war kein Gebet, das ihm auf den Lippen lag. Es war eine stille Abmachung mit sich selbst. Er würde die Schwelle überschreiten. Er würde wachen, während der Körper in die Tiefe sank. Das Ticken der Uhr wurde lauter. Er zwang sich, die Augen zu schließen. Die Dunkelheit hinter den Lidern war nicht leer. Sie war voller wirbelnder Farben, Formen, die sich bewegten wie Rauchschwaden. Henning konzentrierte sich auf seinen Atem, zählte ihn, ließ ihn gleichmäßig fließen. Minuten vergingen, vielleicht auch eine Stunde. Zeit verlor an Bedeutung. Ein seltsames Kribbeln begann in seinen Füßen. Es wanderte langsam nach oben, zog durch seine Beine, hinauf zu seinem Brustkorb. Er wusste, dass es der Beginn war, der Moment, in dem der Körper sich von der Welt zurückzog. Er war wach und gleichzeitig nicht mehr Teil dieser Realität. Da fiel eine Tür ins Schloss. Das Geräusch war scharf, unüberhörbar. Henning riss die Augen auf, oder glaubte es zumindest. Er sah noch immer sein Zimmer, die Lampe, die Decke. Aber etwas war anders. Die Luft war schwerer, dichter, als hätte jemand unsichtbar den Sauerstoff verdünnt. Nur eine Halluzination, flüsterte er. Doch seine Kehle war trocken. Die Worte kratzten. Wieder war da ein Geräusch. Schritte. Langsame, schwere Schritte, die sich durch den Flur bewegten, gleichmäßig, als zählte jemand mit. Henning hielt den Atem an. Sein Herz raste. Er wusste, dass dies nicht real sein konnte, und doch war es da. Jede Faser seines Körpers schrie, er solle aufspringen, zur Tür rennen, das Licht anmachen. Aber er konnte sich nicht bewegen. Seine Glieder waren wie Blei, sein Körper eine Hülle, die nicht mehr ihm gehörte. Die Schritte näherten sich, eins nach dem anderen. Dann Stille. Henning starrte zur Tür seines Schlafzimmers. Sie stand einen Spalt offen. Das Dunkel dahinter wirkte tiefer als zuvor, beinahe lebendig. Sein Herzschlag dröhnte in seinen Ohren. Es ist nur der Übergang, sagte er sich in Gedanken. Nur die Schwelle. Bleib wach. Bleib ruhig. Langsam, quälend, langsam begann die Tür zu knarren. Sie schob sich auf, Millimeter um Millimeter, bis sie an der Wand anstieß und in der Stille zurückschwang. Das Geräusch hallte in Hennings Kopf nach, als wäre es das einzige Geräusch im ganzen Universum. Er wollte schreien, wollte irgendetwas sagen, aber kein Laut kam über seine Lippen. Seine Stimme war in ihm gefangen. Dann hörte er es. Ein Flüstern, rau und nah, direkt an seinem Ohr. Du wolltest Kontrolle. Henning erstarrte. Das war keine Einbildung. Die Stimme war real, so real wie das Bett, auf dem er lag. Und hier bin ich, fuhr das Flüstern fort. Wir müssen reden. Ein Schauer kroch über seinen Körper. Doch er konnte sich nicht bewegen. Alles, was blieb, war sein Bewusstsein, gefangen zwischen Schlaf und Wachen. Er wollte die Augen schließen, wollte sich in die Dunkelheit flüchten, doch auch das war ihm nicht möglich. Das Zimmer war dasselbe wie zuvor, und doch hatte es sich verändert. Die Schatten an den Wänden waren dichter, die Ecken des Raumes wirkten tiefer, als führten sie in endlose Abgründe. Das ist nicht real, dachte Henning verzweifelt. Das ist nur eine Nebenwirkung, es ist nur Schlafparalyse. Doch tief in seinem Innern wusste er, dass dies mehr war. Er hatte etwas geöffnet, etwas hereingelassen, und nun stand es an seiner Seite, flüsterte in sein Ohr, verlangte seine Aufmerksamkeit. Die Schritte, die zuvor im Flur erklungen waren, verstummten nicht wirklich. Sie waren noch da, irgendwo in der Ferne, als würden sie im Kreis gehen, geduldig wartend. »Du wolltest eintreten in die Welt der Träume«, hauchte die Stimme. »Nun bist du hier. Und ich auch.« Henning wollte den Blick abwenden, doch seine Augen starrten unaufhörlich auf die offene Tür. Der Schatten dahinter pulsierte, als würde etwas in der Dunkelheit atmen. »Ich bin nicht allein«, dachte er. Henning lag reglos im Bett. Sein Herz schlug so laut, dass er meinte, es müsse gleich den Brustkorb sprengen. Er wusste, dass er träumte oder zumindest irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit gefangen war. Doch das Wissen half ihm nicht. Es machte die Situation nur noch unerträglicher. weil er mit voller Klarheit spürte, dass etwas bei ihm im Raum war. Das Flüstern, das er zuvor gehört hatte, verhallte nicht. Es hatte sich in seine Gedanken gebohrt, wie ein Echo, das sich nicht vertreiben ließ. Die Luft im Schlafzimmer war schwer, beinahe erstickend. Er wollte atmen, doch jeder Atemzug fühlte sich an, als zöge er Rauch in die Lungen. Dann wieder diese Stimme, rau und tief, direkt an seinem Ohr. Du wolltest Kontrolle, Henning, aber Kontrolle hat ihren Preis. Er wollte schreien, doch kein Laut kam aus seiner Kehle. Es war, als hätte jemand seine Stimmbänder herausgerissen. Seine Lippen öffneten sich, doch kein Ton entwich. Nur sein rasender Atem füllte den Raum. Die Tür, die zuvor offen gestanden hatte, bewegte sich nicht mehr. Stattdessen veränderte sich der Schatten im Türrahmen. Er war nicht länger nur Dunkelheit. Etwas formte sich darin, langsam, bedrohlich, als würde eine Gestalt aus Rauch entstehen. Erst nur eine vage Kontur, dann Arme, ein Körper, ein Kopf. Henning starrte, unfähig, die Augen zu schließen. »Na los«, hauchte die Stimme. »Schau mich an. Du bist neugierig. Menschen sind immer neugierig.« Er wollte die Augen abwenden, aber seine Lider gehorchten nicht. Der Schatten nahm Gestalt an, dichter werdend, bis er eine unnatürliche, menschenähnliche Form annahm. Ein Körper, geformt aus wirbelndem Schwarz, ohne feste Grenzen. Dort, wo ein Gesicht sein sollte, öffneten sich zwei Augen, leblos, milchig und doch voller Bosheit. »Was bist du?« dachte Henning verzweifelt. Er konnte es nicht aussprechen, aber in seinem Kopf war die Frage laut und deutlich. Die Gestalt schien seine Gedanken zu hören. Ein widerliches Grinsen formte sich, Zähne aus purem Weiß im pechschwarzen Nebel. »Ich bin vieles«, antwortete die Stimme, nun klarer, fast genüsslich. »Manche würden sagen, ich bin du, andere würden mich dein Dämon nennen. Aber was spielt das schon für eine Rolle? Wichtig ist nur, dass du mich gerufen hast.« Henning fühlte, wie sich eine eisige Kälte über seinen Körper legte. Der Schatten trat einen Schritt vor, glitt lautlos über den Boden, bis er direkt am Bett stand. Seine Arme waren viel zu lang, knochig, und sie streckten sich langsam nach Henning aus. »Bitte.« Die Worte formten sich in seinem Inneren, selbst wenn sie seine Lippen nicht verließen. »Bitte, geh weg.« Das Wesen lachte leise, ein Laut, der wie das Kratzen von Metall auf Metall klang. »Weggehen? Aber warum sollte ich? Du hast doch mich gewollt, du hast dich entschieden herzukommen, du hast nach der Tür gesucht und ich bin das, was auf dich gewartet hat.« Henning spürte, wie die langen Finger des Schattens über seine Stirn fuhren. Sie waren kalt wie Eis. Doch gleichzeitig fühlte es sich an, als brannten sie sich in seine Haut. Bilder schossen durch seinen Kopf, Erinnerungen, die er längst verdrängt hatte. Er sah ein Lachen, hörte Stimmen von früher, roch den Moder eines feuchten Tunnels. »Nein«, dachte er panisch, »nicht das«, die Stimme flüsterte weiter. »Du erinnerst dich. An den Tag, an ihn, an Daniel.« Henning zuckte innerlich zusammen, sein Herz raste, doch er konnte nicht leugnen, was die Gestalt sagte. »Du weißt, wie es enden wird«, sprach das Wesen. »Du weißt es schon lange. Am 12. März.« Henning wollte schreien. Er wollte die Decke packen und sich verstecken, doch nichts in seinem Körper gehorchte. »Am 12. März«, wiederholte die Stimme. »Dein Todestag. Du kannst ihn nicht ändern. Er steht geschrieben.« »Lüge«, schrie Henning in seinem Kopf. »Das ist nicht wahr.« »Oh doch«, hauchte das Wesen, nun direkt an seinem Ohr. »Die Menschen fürchten den Tod, weil sie glauben, er sei ein Geheimnis, aber tief in dir drin. Weißt du es längst. Du weißt, wie und wann du gehst. Ich bin nur hier, um dich daran zu erinnern.« Henning fühlte, wie seine Brust sich zusammenzog. Panik drohte ihn zu zerreißen, doch Gleichzeitig spürte er etwas anderes, Neugier. Ein Teil von ihm wollte wissen, ob die Gestalt die Wahrheit sprach. »Öffne die Augen richtig«, befahl die Stimme. »Sieh mich an. Erkenne mich.« Seine Lider, wie von unsichtbarer Hand geführt, öffneten sich weiter. Er sah nun den ganzen Schatten, sah, wie er größer wurde, bis er das halbe Zimmer füllte. Der Nebel kroch die Wände hinauf, tropfte von der Decke wie schwarzer Regen. Und dann, für einen Sekundenbruchteil, glaubte Henning sein eigenes Gesicht darin zu erkennen, verzerrt, grausam, aber eindeutig er selbst. »Du bist ich«, dachte er voller Entsetzen. »Genau«, wisperte die Stimme, »und ich werde immer hier sein, ob du willst oder nicht.« Henning wollte nur eines, dass es endete, dass er wieder in seine einfache Realität zurückkehren konnte, so leer und grau sie auch war. Doch das Wesen grinste nur, breit und grausam, während es sich weiter über ihn beugte. »Dies ist erst der Anfang«, sagte es. »Wir haben noch viel zu besprechen.« Henning schloss für einen Augenblick die Augen, nur um dem widerwärtigen Grinsen des Schattens zu entkommen. Doch als er sie wieder öffnete, war etwas anders. Das Wesen war verschwunden. Das Zimmer lag still da, nur das fahle Mondlicht, das durch den Vorhang sickerte, erhellte den Raum. Ein Gefühl von Erleichterung durchströmte ihn. Seine Glieder waren wieder beweglich. Er atmete tief ein, setzte sich auf und fuhr sich mit zitternden Händen durch das Haar. »Vorbei«, hauchte er. »Es ist vorbei.« Doch der Satz klang in der Stille wie eine Lüge. Er stand auf, schwankte leicht und griff nach dem Lichtschalter. Er drückte ihn. Doch nichts geschah. Die Lampe blieb dunkel. Ein Frösteln lief ihm den Rücken hinunter. »Stromausfall«, murmelte er. Er wollte sich selbst beruhigen, wollte es erklären, doch die Wahrheit lag schwer in der Luft. Dies war kein Stromausfall. Er ging in den Flur. Die Dielen knarrten unter seinen Schritten, als trügen sie eine Last, die zu schwer war. Alles war still, zu still. Kein Wind, kein Regen, nicht einmal das entfernte Brummen der Stadt. Es war, als hätte die Welt den Atem angehalten. Henning trat ins Badezimmer, rieb sich die Augen und blickte in den Spiegel. Was er sah, ließ ihn zurücktaumeln. Der Spiegel zeigte nicht sein Gesicht. Stattdessen lächelte ihm der Schatten entgegen. Dieselben toten Augen, dieselben weißen Zähne im schwarzen Nebel. Henning riss die Augen auf. »Nein, das kann nicht!« Die Gestalt im Spiegel bewegte sich. Sie löste sich vom Glas, als sei es nur eine dünne Membran gewesen, und trat in den Raum, lautlos, schwebend. »Träumst du?« fragte die Stimme, nun klar und beinahe spöttisch. »Oder bist du wach?« Henning stolperte zurück, prallte gegen die kalte Kachelwand. »Das ist ein Traum«, keuchte er. »Das muss ein Traum sein. Ein Traum. Oder deine Realität.« Das Wesen glitt näher. Sein Körper aus Nebel schlängelte sich durch den Raum, bis er fast den gesamten Boden bedeckte. Henning schloss die Augen fest. »Beweise es. Beweise, dass es nicht echt ist.« Dann erinnerte er sich an etwas, das er auf einer dieser Seiten über luzides Träumen gelesen hatte. Ein einfacher Realitätscheck. Man sollte versuchen, die Finger durch die eigene Handfläche zu drücken. In der Realität würde nichts geschehen, im Traum jedoch schon. Er hob zitternd die rechte Hand, spreizte zwei Finger und setzte sie an die linke Handfläche. Sein Atem stockte, als er vorsichtig Druck ausübte. Die Finger glitten hindurch, als wäre seine Hand aus Luft. Henning japste und starrte auf die Stelle, an der Fleisch und Knochen hätten sein sollen. »Also doch«, flüsterte er, »es ist ein Traum.« Das Wesen lachte. Ein tiefes, hallendes Lachen, das den kleinen Raum füllte. »Du siehst es. Doch sag mir, Henning, macht es das besser? Macht es die Angst weniger real?« Henning riss die Hand zurück, als könne er die Wahrheit einfach abstreifen. Sein Herz raste.
Wenn es ein Traum ist, dann kann ich dich verschwinden lassen. Er drehte den Kopf, zwang sich, nicht mehr auf das Wesen zu sehen, sondern auf eine leere Ecke des Badezimmers. Er konzentrierte sich, stellte sich die Stille und Leere vor. Ein Raum ohne Monster. Als er den Blick wieder hob, war die Ecke leer. Das Wesen war verschwunden. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Es funktioniert. Ich habe Kontrolle. Doch die Freude hielt nicht lange. Eine Stimme erhob sich in seinem Kopf, diesmal nicht von außen, sondern von innen. Du kannst dich nicht von mir abwenden. Ich bin in dir, Henning. Du bist ich. Henning griff sich an den Kopf, als könnte er die Worte herausdrücken. Nein, ich bestimme, nicht du. Doch je lauter er es dachte, desto stärker wurde die Stimme. Bilder flackerten vor seinem inneren Auge. Er sah Daniel, seinen alten Freund. Sah ihn allein, in Angst, an einem Ort, den Henning nur zu gut kannte. Ein Tunnel, feucht, dunkel. Und die Schreie, die nie aufgehört hatten. Nein, hör auf, wimmerte Henning. Das ist vorbei. Vorbei? Höhnte die Stimme. Nichts ist vorbei. Du hast es verdrängt, ja, aber ich erinnere dich. Ich erinnere dich jede Nacht. Henning taumelte zurück ins Schlafzimmer. Alles war noch immer fremd. Das Zimmer sah aus wie seins, doch die Proportionen stimmten nicht. Die Wände wirkten enger, das Fenster größer, der Schatten tiefer. Es war sein Zuhause. Und doch nicht. Ich habe die Kontrolle, flüsterte er erneut. Es ist mein Traum. Doch tief in seinem Innern wusste er, dass er nur die Oberfläche beherrschte. Darunter, in der Tiefe, lauerte das, was er nie sehen wollte. Henning stand mitten im Raum, starrte auf das Fenster, durch das das Mondlicht fiel. Und in diesem Moment begriff er. Er war erwacht, aber nicht in seiner Realität. Er war in einer anderen Welt gefangen, einer Traumwelt, die so real war, dass sie ihn nie wieder loslassen könnte. Henning stand mitten im Schlafzimmer, das kein wirkliches Schlafzimmer mehr war. Die Möbel waren da, der Schrank, das Bett, der Nachttisch. Doch alles wirkte verzerrt, wie durch eine Linse gesehen. Die Wände schienen sich zu wölben, als würden sie atmen. Der Boden unter seinen Füßen bebte leise, kaum merklich, doch genug, dass er das Gefühl hatte, auf unsicherem Grund zu stehen. »Das ist mein Traum«, murmelte er. »Ich habe die Kontrolle.« Ein Lachen, dumpf und höhnisch, erfüllte den Raum. Es kam nicht von irgendwoher, sondern direkt aus ihm selbst, aus seinem Kopf. Kontrolle? Du glaubst wirklich, du könntest mich beherrschen? Henning, ich bin du. Ich bin die Seite, die du seit Jahren zu verdrängen versuchst. Nein, flüsterte er, du bist nur eine Gestalt, ein Schatten. Du bist nicht ich. Eine Bewegung im Spiegel an der Wand ließ ihn zusammenzucken. Er drehte den Kopf und sah hinein. Das Spiegelbild zeigte ihn, und doch nicht. Es war Henning, aber verändert. Jünger, kräftiger, gepflegter. Das Spiegelbild trug ordentliche Kleidung, wirkte erfolgreich, sicher, überlegen. Es lächelte ihn an, ein kaltes, wissendes Lächeln. »Siehst du?« sprach das Spiegelbild. Ich bin das, was du sein wolltest. Ich bin der Henning, der du nie wurdest. Lügner, stieß Henning hervor. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bin. Das Spiegelbild lachte. Zufrieden? Nein, du bist gefangen. Du sitzt allein in deinem Haus, liest Zeitungen über tote Körper und redest dir ein, das Leben sei in Ordnung. Doch tief in dir weißt du, dass es nicht stimmt. Du hättest anders handeln können. Du hättest Daniel helfen können. Hennings Herzschlag beschleunigte sich. Sprich seinen Namen nicht aus. Daniel Mercer, wiederholte das Spiegelbild mit genüsslicher Deutlichkeit. Dein Freund, dein Verrat. Er wartete auf dich und du hast nichts getan. Und nun liest du von Toten im Tunnel und glaubst, es sei Zufall? Du weißt, warum dich diese Schlagzeilen verfolgen.
Henning presste die Hände auf die Ohren, als könnte er die Stimme damit aussperren, doch sie hallte direkt in seinem Kopf.
»Schweig!« schrie er. »Ich habe nichts falsch gemacht!«
Das Spiegelbild trat vor, löste sich wie eine Gestalt aus Glas und stand nun direkt vor ihm. Es war sein Doppelgänger, identisch und doch auf eine unheimliche Weise makellos.
»Du hast sehr wohl etwas falsch gemacht. Du hast entschieden, wegzusehen. Du hast dich für dich selbst entschieden und gegen ihn. Und dieser Fehler brennt sich jede Nacht in dein Fleisch.«
Henning spürte, wie sein Zorn hochkochte. Angst und Scham wichen einer Welle von Wut.
»Du bist nicht real. Du bist nur mein Unterbewusstsein, ein Parasit, der meine Schuld ausnutzt. Ich bestimme, was hier geschieht.«
Er ballte die Faust und in seiner Vorstellung ließ er das Spiegelbild zerbrechen. Ein lautes Krachen erfüllte den Raum. Glas splitterte in tausend Teile, die wie scharfe Sterne durch die Luft wirbelten. Einen Moment lang herrschte Stille. Dann lachte die Stimme erneut.
»Sehr gut«, sagte der Doppelgänger, der plötzlich wieder unversehrt vor ihm stand. »Du denkst, Wut sei Kontrolle? Du hast nichts verstanden. Deine Gefühle gehören mir. Deine Schuld gehört mir. Alles, was du zu verbergen versuchst, werde ich dir zeigen.«
Plötzlich änderte sich die Umgebung. Das Schlafzimmer verschwand und Henning stand in einem weißen Raum, leer bis auf einen Tisch. Auf dem Tisch stand ein Glas mit Wasser. Ihm gegenüber saß erneut sein Doppelgänger, die Arme verschränkt, das Lächeln noch immer auf den Lippen.
»Setz dich«, forderte er. »Wir müssen reden.«
Henning gehorchte widerwillig, setzte sich auf einen einfachen Holzstuhl. Seine Knie zitterten, doch er zwang sich, dem Blick seines Gegenübers standzuhalten.
»Warum bist du hier?«, fragte er mit gepresster Stimme.
»Um dich zu reparieren«, antwortete der Doppelgänger. »Du hast dein Leben lang Fehler verdrängt. Du hast alles in dunkle Kisten gesperrt und gehofft, dass niemand sie je öffnet. Aber diese Kisten sind nicht verschwunden. Ich bin die Summe all dessen. Deine Angst, deine Schuld, dein Hass. Und nun sitzt du mir gegenüber.«
»Ich brauche keine Hilfe von dir«, fauchte Henning. »Ich kann meine Probleme selbst lösen.«
»Aber das hast du nicht«, entgegnete die Gestalt ruhig. »Du hast nur verdrängt. Du glaubst, wenn du träumst, bist du frei. Aber in Wahrheit bist du mein Gefangener.« Henning spürte, wie sich der Raum enger anfühlte. Die Wände rückten näher, als würden sie ihn erdrücken. Er griff nach dem Glas auf dem Tisch, hob es an und warf es zu Boden. Es zersprang, Wasser spritzte in alle Richtungen.
»Das ist deine Schuld«, sagte der Doppelgänger, »zerbrochen und ungelöst. Und du wirst sie nicht reparieren.«
»Doch«, schrie Henning, »ich kann das reparieren, ich kann das alles wieder gut machen.«
»Beweise es.«
Die Stimme war kalt, unnachgiebig. Henning starrte auf die Scherben, die im Licht des weißen Raums funkelten. Seine Hände zitterten, als er sich bückte. Doch je mehr er versuchte, die Stücke aufzuheben, desto mehr schnitten sie in seine Haut, ohne dass er sie wirklich berühren konnte.
»Du siehst«, spottete der Doppelgänger, »es bleibt zerbrochen, so wie du.«
Henning hob den Kopf, seine Augen voller Zorn.
»Nein, ich werde nicht länger dein Spielzeug sein. Ich bin mehr als du. Ich bin nicht nur Schuld. Ich bin ich.«
Die Gestalt verzog das Gesicht, das Lächeln verschwand.
»Dann zeig es mir«, knurrte sie. »Zeig mir, dass du stärker bist als dein eigenes Unterbewusstsein.«
Henning atmete schwer, die Fäuste geballt, und zum ersten Mal hatte er das Gefühl, dass dies nicht nur ein Traum war. Es war ein Kampf gegen sich selbst. Henning fühlte, wie die Luft im weißen Raum dicker wurde, als hätte jemand den Sauerstoff abgedreht. Schweiß rann über seine Stirn und sein Herzschlag hämmerte gegen die Rippen, während er seinem Doppelgänger gegenüberstand. Dieser wirkte unverändert ruhig, als säße er in völliger Kontrolle, die Arme locker verschränkt, die Augen kalt und unergründlich.
»Du bist schwach«, sagte die Gestalt, die doch er selbst war. Jahrelang hast du dir eingeredet, du hättest alles im Griff. Doch in Wahrheit hast du dich nur verkrochen. Ein Mann, der vor seinen eigenen Schatten davonläuft. Henning schlug mit der Faust auf den Tisch. Das Geräusch hallte wie ein Donner durch den leeren Raum. Ich laufe nicht davon. Ich kämpfe. Jeden Tag. Der Doppelgänger lachte trocken. Kämpfst du wirklich? Oder lässt du dich treiben? Du sitzt in deinem Haus, liest alte Zeitungen, trinkst Kaffee und redest dir ein, das sei ein Leben. Aber alles, was du tust, ist Flucht. Flucht vor dir selbst. Flucht vor Daniel. Henning zuckte zusammen, als hätte das bloße Aussprechen des Namens ihn verletzt. Bilder flackerten vor seinen Augen. Ein dunkler Tunnel, das Geräusch tropfenden Wassers, das Echo von Schritten, die keine Rettung brachten. Er presste die Hände an die Schläfen, als könnte er die Visionen fortdrücken. »Hör auf«, keuchte er. »Bitte, hör auf.« Doch die Gestalt beugte sich vor, ihre Stimme nun wie ein Messer, das jede Silbe tiefer schnitt. »Du hättest ihn retten können. Du hättest etwas tun können, aber du hast weggesehen. Und jetzt versuchst du, die Schuld in Träumen zu begraben. Doch ich bin der Traum, Henning. Ich bin die Erinnerung, die du nie löschen kannst.« Henning schrie auf, sprang auf und stieß den Stuhl zurück. Er taumelte einige Schritte, bis er mit dem Rücken gegen die weiße Wand prallte. Sein Atem ging stoßweise, seine Augen flackerten unruhig von einer Ecke des Raumes zur anderen. Alles war leer, endlos, bis auf den Tisch, das Glas in Scherben und die Gestalt, die ihm zu ähnlich war, um ertragen zu werden. »Ich bin nicht schuld«, schrie er, und seine Stimme zitterte zwischen Zorn und Verzweiflung. »Doch, Henning«, antwortete der Doppelgänger mit fester Stimme. »Und weißt du, was das Schlimmste ist? Du weißt es. Du weißt es schon lange. Du trägst diese Wahrheit mit dir wie eine Krankheit, und ich bin der Fiebertraum, der dich daran erinnert.« Plötzlich begann der Raum zu beben. Die weißen Wände verzerrten sich, zogen sich zusammen und dehnten sich wieder aus, als wäre der Raum lebendig. Das Wasser der zerbrochenen Karaffe floss rückwärts, tropfte zurück in das Glas, nur um erneut in Stücke zu zerspringen. Zeit selbst schien hier keinen Halt zu haben. Henning stürzte auf die Knie, hielt sich die Brust, als würde etwas von innen heraus an seinem Herzen reißen. »Ich will das nicht mehr sehen«, wimmerte er. »Ich will das nicht mehr fühlen.« Die Gestalt trat näher. Ihre Schritte hallten wie dumpfe Schläge. »Du kannst die Wahrheit nicht auslöschen. Je mehr du es versuchst, desto stärker werde ich. Deine Wut, deine Angst, deine Schuld. Ich ernähre mich davon.« Henning blickte auf, seine Augen voller Tränen. »Was willst du von mir?« »Das Spiegel.« Ich beugte sich herab, bis ihr Gesicht nur noch wenige Zentimeter voneinander entfernt war. »Ich will, dass du es zugibst, dass du akzeptierst, wer du bist. Ein Mann, der versagt hat. Ein Mann, der zugesehen hat, wie sein Freund verloren ging.« Henning schüttelte den Kopf, immer wieder, bis er glaubte, er müsse den Verstand verlieren. »Nein, nein, ich kann nicht. Doch, Henning, es ist Zeit.« Der Raum zerbrach mit einem Mal in Stücke. Die weißen Wände rissen auf wie Papier und dahinter lauerte Dunkelheit. Schwarzer Nebel strömte herein, wirbelte wie ein Sturm, verschluckte Tisch, Glas und Stühle. Henning wurde hineingezogen, taumelte im Nichts, während die Stimme seines Doppelgängers über ihm hallte. »Du kannst es nicht länger verdrängen. Du musst es sehen. Du musst es fühlen.« Henning fiel, unaufhörlich, ohne Boden unter den Füßen. Seine Schreie verhallten in der Schwärze und mit jedem Herzschlag überfluteten ihn neue Emotionen. Zuerst Liebe, so stark, dass er meinte, die Brust müsse bersten. Dann Schmerz, ein schneidender, unbarmherziger Schmerz. Schließlich Leere, ein Abgrund, in dem keine Hoffnung existierte. »Hör auf«, brüllte er in die Finsternis. »Hör endlich auf!« Doch die Dunkelheit antwortete nur mit einem Flüstern.
Dies ist deine Wahrheit, Henning. Dein Zusammenbruch. Und du wirst nie wieder der gleiche sein. Dann sah er ihn. Daniel. Sein Gesicht tauchte aus der Schwärze auf, bleich, die Augen weit aufgerissen, als ertränke ihn eine unsichtbare Flut. Henning streckte die Hand nach ihm aus. Doch egal, wie sehr er sich bemühte, er konnte ihn nicht erreichen.
»Nein!«
schrie Henning, die Stimme voller Qual.
»Bitte, nicht noch einmal!«
Doch die Gestalt seines Freundes zerriss im Nebel, als wäre sie nie da gewesen. Da, Henning stürzte weiter, tiefer und tiefer in die Schwärze, bis selbst seine Schreie verstummten. Alles, was blieb, war das Echo seines eigenen Untergangs. Henning öffnete die Augen und fand sich in einem Raum wieder, der nichts mehr mit der Traumwelt zuvor gemeinsam hatte. Die Wände waren grau, kalt und kahl, die Decke hing niedrig. Und eine einzelne Glühbirne baumelte an einem Kabel über einem Tisch. Er saß auf einem harten Holzstuhl, seine Handflächen ruhten feucht auf der glatten Tischfläche. Ihm gegenüber stand ein Mann mit breiten Schultern, müden Augen und einem Gesicht, das mehr von Zorn als von Geduld gezeichnet war. »Henning Graves«, sagte der Mann mit tiefer, rauer Stimme. »Du weißt, warum du hier bist.« Henning schluckte. Seine Kehle war trocken wie Sand. »Nein, ich weiß es nicht.« Der Mann schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Das Echo hallte durch den kahlen Raum. »Mach keine Spielchen. Du warst dort. Du hast es gesehen. Und trotzdem schweigst du.« Henning starrte auf die Tischplatte, vermied den Blickkontakt. »Ich erinnere mich nicht.« »Erinnere dich.« Die Stimme des Mannes donnerte wie ein Gewitter. »Was hast du in dieser Nacht gesehen?« »Im Tunnel. Er war dein Freund, nicht wahr?« »Daniel Mercer.« Bei der Erwähnung des Namens zuckte Henning zusammen, als hätte ihn jemand mit einem Messer geschnitten. Er hob den Kopf, seine Augen glänzten feucht. »Bitte, hör auf, seinen Namen zu sagen.« »Warum?« fragte der Mann kalt. »Weil er dich an etwas erinnert. Weil du weißt, dass du schuld bist.« Henning presste die Hände gegen die Schläfen. »Nein, ich wollte das alles vergessen. Ich wollte doch nur Ruhe.« »Ruhe?« Der Mann trat näher, beugte sich über den Tisch, bis sein Gesicht direkt vor Hennings war. »Du willst Ruhe, während dein Freund in der Dunkelheit starb? Du hast ihn allein gelassen. Und jetzt glaubst du, du kannst dir mit Träumen eine neue Welt bauen? Denkst du, das ändert irgendetwas?« Henning zitterte. »Ich konnte nichts tun. Ich hatte keine Wahl.« »Jeder hat eine Wahl«, knurrte der Mann. »Du hattest eine. Und du hast sie gegen ihn getroffen.« Bilder rissen Henning wieder fort. Der Tunnel, feucht, stinkend nach Moder und altem Eisen. Daniels Gesicht, blass, verzweifelt, seine Lippen bewegten sich, Worte formten sich, die Henning nicht hören wollte, Schritte hallten von den Wänden, etwas näherte sich aus der Dunkelheit. Und Henning, erstarrt, unfähig zu handeln, unfähig, seinem Freund beizustehen. »Nein!« schrie Henning plötzlich. »Das ist nicht wahr! Ich konnte nicht! Ich...« Doch die Stimme des Mannes schnitt ihn ab wie ein Messer. »Doch, Henning, es ist wahr. Und tief in dir weißt du das. Du hast geschwiegen, damals schon. Du hast geschwiegen, als er dich gebraucht hätte.« Henning brach in Tränen aus. Die Hände zitterten unkontrolliert. »Ich habe ihn gehört«, flüsterte er. »Seine Schreie. Ich habe sie gehört. Und bin nicht gegangen.« Der Mann richtete sich auf, seine Gestalt wirkte größer, bedrohlicher, als ob er den gesamten Raum ausfüllte. »Also gibst du es endlich zu!« Henning schluchzte. Sein Kopf sank auf die Tischplatte. »Ja, ich habe ihn verraten.« Plötzlich veränderte sich die Atmosphäre. Der Raum schien zu flimmern. Die grauen Wände verzerrten sich, als ob sie aus dünnem Stoff bestünden, der im Wind flatterte. Die Glühbirne über dem Tisch schwankte. Ihr Licht zuckte unruhig. Henning hob den Kopf und sah, dass der Mann verschwunden war.
Stattdessen stand nun die Gestalt seines Doppelgängers im Raum. Dieselben kalten Augen, dieselben harten Züge, die wie ein Spiegelbild wirkten. »Du siehst«, sagte die Gestalt mit seiner eigenen Stimme, »du kannst nicht davonlaufen. Egal ob Traum oder Realität, du kommst immer zurück zu diesem Punkt.« »Bitte«, flehte Henning, »lass mich einfach aufwachen. Ich will nicht mehr.«
»Aufwachen?« spottete die Gestalt.
»Und wohin? In dein leeres Haus? Zu deinen Zeitungen und deinem Kaffee? Du glaubst, dort wärst du frei, aber du trägst mich in dir, wohin du auch gehst. Ich bin dein Unterbewusstsein und du kannst mich nicht abschütteln.« Henning erhob sich, wankte, seine Beine zitterten. »Dann sag mir, was ich tun soll. Wie komme ich frei?« Die Gestalt trat näher. Die Augen glühten nun wie zwei glühende Kohlen. »Du wirst niemals frei sein, solange du dich selbst belügst. Solange du nicht akzeptierst, dass Daniel wegen dir gestorben ist, werde ich hier sein. Jede Nacht, jede Stunde.« Henning sank zurück auf den Stuhl, seine Hände zitterten unkontrolliert. Die Worte hallten in ihm wieder wie ein endloses Echo. Sein Herz pochte, sein Atem stockte. »Dann«, flüsterte er schließlich, »dann ist das mein Urteil.« Die Gestalt nickte langsam, und mit einem letzten höhnischen Lächeln löste sie sich in Nebel auf, der den Raum erfüllte. Henning saß allein am Tisch, umgeben von grauer Leere, während die Glühbirne über ihm flackerte und der Schatten des Nebels wie Finger nach ihm griff. Henning erwachte mit einem Ruck. Sein Körper war nass geschwitzt, die Decke klebte schwer auf seiner Brust. Für einen Augenblick wusste er nicht, wo er war. War es noch der weiße Raum? War es das Verhör? Oder war es endlich vorbei? Langsam richtete er sich auf. Sonnenlicht drang durch die Vorhänge, golden, warm, beinahe tröstlich. Vögel zwitscherten draußen, der Regen war verschwunden und die Welt wirkte friedlich, als hätte es die Nacht nie gegeben. Henning atmete tief ein und hielt den Atem, als könne er die Normalität in sich aufsaugen. »Es ist vorbei«, flüsterte er. »Endlich vorbei.« Er stand auf, ging in die Küche und blieb überrascht stehen. Alles sah anders aus. Der Raum wirkte größer, heller, fast luxuriös. Die alten, abgenutzten Schränke waren verschwunden, ersetzt durch polierte Oberflächen, glänzendes Metall, makellose Fliesen. Auf dem Tisch stand eine dampfende Kanne Kaffee, obwohl er sie nicht aufgesetzt hatte. »Nein, das kann nicht«, murmelte er. Sein Herz pochte schneller. Er griff an die Tischkante, spürte das kühle Holz unter seinen Fingern, doch selbst das fühlte sich zu perfekt an. Dann klopfte es an der Tür. Drei langsame Schläge. Dumpf, bestimmt. Henning fuhr herum. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Er zögerte, doch seine Beine trugen ihn wie von allein zum Eingang. Er öffnete die Tür. Draußen stand Daniel Mercer, lebendig. Sein Gesicht war gesund, seine Haut warm, seine Augen klar. Kein Hauch von Verzweiflung, kein Schmutz, keine Finsternis. Er trug saubere Jeans, eine dunkle Jacke und lächelte breit, als wäre nichts geschehen. »Henning«, sagte er. Und seine Stimme klang so vertraut, so normal. »Endlich! Es ist alles gut!« Henning taumelte einen Schritt zurück. »Nein, das ist nicht möglich.« Daniel trat ein, klopfte Henning freundschaftlich auf die Schulter. »Doch. Siehst du es nicht? Alles ist wieder richtig. Die schlechten Zeiten sind vorbei.« Henning starrte ihn an, unfähig, Worte zu finden. In seinem Innern tobte ein Sturm. Ein Teil wollte glauben, wollte sich in diese Lüge fallen lassen. Der andere wusste, dass hier etwas nicht stimmte. »Du bist tot«, flüsterte er schließlich. »Ich habe dich verloren.« Daniel lachte. »Tot? Nein, mein Freund. Sieh dich um. Alles ist so, wie es sein sollte. Dein Haus, dein Leben, unsere Freundschaft. Du hast es geschafft. Du hast die Kontrolle.« Henning sah sich um. Das Haus war vollkommen. Keine abblätternde Tapete, keine abgenutzten Möbel. Alles glänzte, als wäre es frisch renoviert. Als wäre es nie von Einsamkeit und Dunkelheit berührt worden. Und Daniel stand dort, so lebendig wie nie. »Das ist ein Traum«, murmelte Henning. »Es muss ein Traum sein.« Daniel legte den Kopf schief. »Und wenn es so ist, würde das etwas ändern? Du wolltest Frieden. Hier hast du ihn. Du wolltest mich zurück. Hier bin ich. Was spielt es für eine Rolle, ob es Traum oder Realität ist?« Henning atmete schwer. Er hob die Hand, sah die feinen Linien in seiner Handfläche. Alles wirkte real, jedes Detail. Er erinnerte sich an den Test, die Finger durch die Handfläche zu drücken. Langsam hob er die rechte Hand, setzte zwei Finger an die linke. Sein Atem stockte. »Mach es nicht«, sagte Daniel sanft. »Warum willst du zerstören, was dich glücklich macht?« Henning zögerte. Seine Finger bebten, doch er drückte. Diesmal glitten sie nicht hindurch. Fleisch blieb Fleisch, Haut blieb Haut. Seine Augen weiteten sich. Es hält. Daniel nickte und lächelte. Siehst du? Es ist echt. Du hast es geschafft. Ein Zittern durchlief Henning, halb Erleichterung, halb Furcht. Er setzte sich und Daniel nahm neben ihm Platz. Gemeinsam tranken sie den Kaffee, lachten, als wäre die Vergangenheit ausgelöscht. Doch in den Ecken des Raumes, dort, wo das Sonnenlicht nicht hinkam, schien etwas zu flackern. Ein Schatten, kaum sichtbar wie das Rauschen einer alten Videokassette. Henning bemerkte es nur aus dem Augenwinkel, und jedes Mal, wenn er den Kopf drehte, war es verschwunden. Er zwang sich, es zu ignorieren. Er lächelte, sprach mit Daniel, als wäre alles gut. Doch tief in ihm wusste er, dass der Schatten nicht fort war. Er war nur still, lauernd, wartend. Als die Sonne weiter stieg und das Licht den Raum erfüllte, dachte Henning, vielleicht habe ich gewonnen. Vielleicht bin ich wirklich frei. Aber eine Stimme, leise und kaum wahrnehmbar, flüsterte in seinem Innern, ich bin noch hier. Ich werde immer hier sein. Henning lächelte trotzdem, nahm einen weiteren Schluck Kaffee und zwang sich, den Frieden zu genießen. Er hatte die Kontrolle, oder er redete es sich zumindest ein. Und draußen, am Waldrand, stand eine Gestalt. Sie lächelte dasselbe Lächeln wie Daniel.